Hallo und willkommen zur internationalen Ausgabe von Fifth Wrist Radio. Die Podcasts von Fifth Wrist Radio und die Website fifthwrist.com sind von der Community für die Community. Ehrliche Reviews und Podcasts von und für Uhrenenthusiasten. Heute eine internationale Ausgabe, weil wir vor Ort sind und das Gespräch auf Deutsch führen. Und wir haben etwas ganz Besonderes. Unser Gast ist der Universalgelehrte und einer der ganz großen Uhrengenies unserer Zeit, Dr. Ludwig Oechslin. Bei diesem Podcast starten wir immer mit einem Wrist-Check, nämlich was wir am Arm haben. Aha. Wenn ich da mal unhöflich anfange, ich habe meine ganz, ganz neue Tag- und Nachtwanoxin Junior, die ich seit, weiß ich nicht, 30 Minuten mein eigen nenne.
Aha, okay.
Ja. Das ist ja klar. Was haben Sie am Arm?
Ja, ich habe irgend so eine Mondphasenuhr mit Sonnenanzeige und so Zeug am Arm.
Eine Mondphasenuhr mit Sonnenanzeige?
Ja, ja, das ist so eine Sonne, die in 24 Stunden rumrennt.
Okay.
Und da gibt es noch die Mondbescheinung. Und da gibt es über der Sonne und über dieser Mondbescheinung gibt es einen Kreis, das ist der Mond. Und je nachdem, wie viel dieser Kreis in der Mondbescheinung drin ist, desto mehr ist er beschienen. Okay. Und wenn er gegenüber der Sonne ist, ist er natürlich voll beschienen. Und wenn er über der Sonne ist, ist der Neumond und nicht beschienen und so. Und das kann man hier sehen und kann auch sehen, wo die Sonne am Himmel ist, weil sie ist natürlich auf die Zeigerstellung eingerichtet.
Das heißt, die ist so eine Art Mischung zwischen der Tag und Nacht, die ich am Arm habe?
Nein, die Tag und Nacht zeigt im Prinzip eigentlich dasselbe an, nur hier ist sie einfach nochmals etwas anders gestaltet. Ja. Und ohne Tag und Nacht, ohne Auf- und Untergang.
Ah, okay, natürlich, richtig, ja, genau. Wir hatten uns mal, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, wir hatten uns mal getroffen auf der Baselworld.
Das kann sein, ja.
Da ging Ihr Ticket nicht und da habe ich Sie gesehen, habe das mit die Gelegenheit benutzt, mein Ticket gegen, weil ich war fertig, gegen ein Selfie mit Ihnen einzutauschen. Und ich glaube, da war die Uhr auch schon am Arm.
Ach so, das kann sein,
weil ich habe dann später reingezoomt, Faktor 100, um die Uhr zu erkennen und kannte sie nicht.
Ja gut, das ist meine Lieblingsuhr, die ich mir selber gebaut habe.
Ah, okay. Wird es die geben?
Bitte?
Wird man die mal kaufen können?
Ich denke schon, ja. Mhm. Irgendwann. Ja. Auf jeden Fall ist sie in der Pipeline, denke ich.
Das war natürlich der Hintergrund meiner neugierigen Frage.
Ja. Aha, okay.
Da habe ich, glaube ich, auf Instagram auch ein Foto dazu gesehen. Da hat irgendjemand hat die, glaube ich, schon. Kann das sein?
Ja, sie wurden mal an Leute ausgeliefert, so exklusiv zum Ausprobieren, ja, denke ich. Ja,
ja. Ja. Ich frage mich immer, ich weiß gar nicht, ob ich die Frage ordentlich formulieren kann. Wenn Sie so eine Uhr wie jetzt zum Beispiel die Sie am Arm haben, entwickeln. Sagen Sie sich dann zuerst, ich habe eine mathematische Idee, wie kriege ich daraus eine Uhr? Oder sagen Sie sich zuerst, ich würde ganz gern was machen, wo die Sonne und der Mond sich gegenseitig bescheinen und dass das kompakt in der Uhr in der Mitte ist, wie jetzt bei der Uhr, die Sie am Arm haben? Oder wie geschieht sowas? Wie kann man sich das laienhaft vorstellen?
Ja, das ist bei der Uhr ist es so gelaufen, dass ich einen Künstler als Freund habe, der heißt Paul Widmer. Und der macht im Prinzip Feuerskulpturen und Eisenskulpturen in einer relativen Größe. Ja. Und mit dem habe ich auch ziemlich viel zusammengearbeitet, um Modelle herzustellen, wie die Uhrenentwicklung abgelaufen ist. Also es sind 9 Modelle und in jedem Modell ist ein Schritt der Uhrenentwicklung künstlerisch gestaltet nach meinem Konzept. Ja. Und das ist dann weitergegangen und ich habe andere. Ich habe dann noch alte Turmuhren also irgendwie bekommen und so. Und da haben wir gedacht, okay, da könnte man auch was draus machen. Und dann habe ich, dann hat der wieder so ein Kunstwerk gemacht, oder? Und ich habe einfach eine Anzeige drauf gemacht, also die er natürlich gestaltet hat, aber ich wieder im Konzept. Und, okay. Und eines von diesen Konzepten war eben diese Sonne und Mond in 24 Stunden und entsprechend den Mond etwas langsam rumgehen zu lassen und in einem Hintergrundscheibe auch die Mondbescheinung anzuzeigen. Ja. Und aus dieser Gestaltung heraus wurde dann diese Kleinuhr nachher weiterentwickelt.
Ja. Ja, die ist auch flacher als die anderen Uhren.
Ja,
und das Gehäuse ist ein bisschen anders.
Ja, ja,
jetzt kennt man sie ja im Wesentlichen für die Werkskonstruktionen. Aber ja, die Gehäuse sind ja auch sensationell anders und
ja, nein, also es ist eben so. Ich habe ja mehrere Sachen für Ochs und Junior damals gemacht. Mhm. Und es gibt eigentlich vier Werke, die ich bevorzuge, also als Motoren. Aha. Und das ist das ETA 2824, das ist das Normalste, dann das ETA 2892, wo ich früher schon für Ulysse Narda die Konstruktion drauf gemacht habe. Ah, ja. Und dann hat ja Ulysse Narda ihre eigenen Kaliber entwickelt, genau, also das UN 320. Das bei ihr Uhr drin ist und dann noch das UN 118, was im ewigen Kalender angewandt wird. Das Konzept ist eben folgendes bei den Gehäusen. Das 2824 hat ein eigenes Gehäuse gestaltet. Die sind alle ähnlich, aber sie haben alle ganz kleine Abweichungen. Ja. Und dieses Gehäuse hier ist für das 2892 gestaltet hier. Dieses Gehäuse und ja, es ist natürlich etwas flacher, weil das 2892 genau, flacher ist und so. Und dann das 320er von UN hat eben auch seine eigenen kleinen Stilmerkmale und das für den 118er auch. Also es sind eigentlich vier verschiedene Gehäusearten, die kohärent sind mit den Werken, die drin sind.
Genau, und die gleiche Grundidee, die Gehäuse sind von der Grundidee mit dem zweiteiligen, ja, kein Werkhalterring und so,
ja, alle genau, gleich. Werden alles die gleiche Grundidee, nur kleine stilistische Anpassungen, die erkennen lassen, was für ein Werk drin ist.
Ah, okay. Und woran entscheidet man, dass jetzt hier das 320 von UN drin ist und in dem ewigen Kalender ein anderes? Hat das was mit?
Also das ist eigentlich nur bei den Attaschen hier sind die
Formen. Ja, aber kennt man, aber warum kommt das eine oder das andere rein? Warum entscheiden die sich hier für das 320? Hat das was mit Drehmoment zu tun oder mit?
Nein, also das Stabilste ist wahrscheinlich das 2824. Mhm. Und da habe ich die meisten drauf gebaut. Dann ging es darum, weil eben die ETA angefangen hat zu blockieren, musste man sich überlegen, wie kommen wir zu anderen Motoren, okay, oder? Deswegen hat man auch die Ulysse Narda Motoren einbezogen. Der 118er ist etwas größer und hat auch eine Gangreserve und die kleine Sekunde auf 6, oder? Und die ETA-Werke haben alle die kleine Sekunde aus dem Zentrum. Das ist ein ganz anderes Konstruktionsprinzip, was ich anwenden kann. Aber um den ewigen Kalender zu machen, habe ich das 118er genommen. Und in einer späteren Phase, als der 320er fertig wurde und reif, war das ungefähr die Größe der ETA-Kaliber. Und da konnte ich dann wieder mit dem 320er wieder etwas freier arbeiten, auch wenn die Sekunde bei 6 ist, aber es hatte wenigstens nicht mehr eine weitere Anzeige bei 12. Oder? Und diese Anzeigen sind für Aufbauten und so, sind gelegentlich eben etwas im Weg. Deswegen ist es am einfachsten, die eigentlichen Tagesanzeigen aus dem Zentrum zu haben und die anderen eben dazu rundherum bauen zu können. Hingegen, wenn die Sekunde noch bei 6 ist, muss man das irgendwie berücksichtigen und gucken, was man damit macht. Oder?
Ja. Ja, meine, ich hatte ja jetzt gar keine Sekunde.
Nein.
Und ich vermisse die auch überhaupt nicht. Ich habe Kollegen, die kaufen sich eine Uhr und sind dann zwei Tage später enttäuscht, weil sie irgendwie 3 Sekunden vorgeht.
Bei den Ulysse Narda Werken ist es eben so, dass der ganz große Vorteil ist, dass das Datum hin und vor und zurückgestellt werden kann.
Ah, okay.
Und deswegen werden auch diese angewandt. Ja. Mhm.
Richtig, und das ist natürlich hier wichtig bei einer astronomischen Uhr, wo man dann vielleicht mal
etwas mehr drehen muss.
Das genau,
so, ist es gut, dass man eventuell zurückgehen kann auf den nächsten Punkt, den man braucht.
Genau, ja. Ich kann mich an den ewigen Kalender erinnern, ich hatte den mal in der Hand und durfte mit rumspielen. Mhm. Nach dem Motto, du kannst nichts kaputt machen. Das ist schon, das ist schon ganz toll. Jetzt fällt mir noch was ganz Wichtiges ein. Normalerweise muss ich natürlich einer Uhrengemeinde wie bei Fifth Wrist, die sich ein bisschen auskennen, muss ich sie eigentlich nicht vorstellen. Aber das hätte ich natürlich am Anfang trotzdem gemacht, sie sozusagen vorzustellen als Dr. Ludwig Oechslin. Und gleich die Frage dran, Auch wenn man das schon ganz häufig liest, aber so richtig viel kann man nicht lesen. Wie sind Sie eigentlich dazu gekommen, zu dem Uhrenthema? Und was hätten Sie gemacht, wenn es nicht so gekommen wäre mit Uhren?
Naja, was hätte ich gemacht, wenn ich mehr Erfolg gehabt hätte am Anfang meines Studiums? Das ist das Problem, weil ich bin da etwas unglücklich gewesen nach dem fünften Semester, weil ich da eigentlich nicht reüssiert bin mit meinem Studium. Und da habe ich mir halt überlegt...
Das erste Studium war?
Griechisch, Latein, Archäologie und alte Geschichte.
Okay, ja, okay.
Und in Latein bin ich richtig... ausgerutscht, sagen wir mal. Aber schlussendlich hat sich erwiesen, dass das ein Thema von Mobbing war, schlussendlich. Aber das habe ich nicht erkannt damals. Mhm. Und ich habe mir halt überlegt, wahrscheinlich bin ich zu wenig gescheit, um wirklich studieren zu können. Aber ich muss ja mein Leben verdienen. Und da habe ich mir eben überlegen müssen, was könnte ich denn sonst noch machen? Und da ich immer gerne fein gebastelt habe, habe ich mir gedacht, ja, ich kann natürlich irgendein Handwerk lernen, ein gutes. Nun, es ist aber Klempner oder irgend sowas ist etwas grob genug, sodass man dann irgendwann schlussendlich schon auf Uhrmacherei oder Goldschmied oder sowas kommt. Mhm. Und das hat sich dann herauskristallisiert, weil eben hinter der Uhrmacherei noch einiges Interessantes, Theoretisches ist, habe ich mich dann für Uhrmacherei entschieden.
Aha. Zum Glück für uns alle, ja.
Naja, vielleicht.
Ja, und dann gab es irgendeine Geschichte mit dem,
kann es gar nicht aussprechen. Die farnesianische Uhr.
Genau.
Ja gut, ich meine, ich habe dann einen Meister gefunden, der mich auch noch genommen hat mit 23, 24 Jahren, was nicht selbstverständlich okay. War zu dieser Zeit, oder? Und bei dem habe ich gelernt und zu dem ist dann jemand gekommen, der offensichtlich diese farnesianische Uhr in den Vatikanischen Museen entdeckt hat und festgestellt hat, dass die überhaupt keine gescheite Publikation hat, also nie wirklich beschrieben worden ist.
Ach so, die war also damals gar nicht bekannt sozusagen?
Nein. Auf jeden Fall, der ist dann zum Spöring auch noch schlussendlich gekommen und hat einen Uhrmacher gesucht, der ihm die Sache auseinandernimmt, damit er sie beschreiben kann, oder? Und er wollte das natürlich möglichst umsonst und das konnte sich weder der Spöring noch andere leisten, aber ich habe mir die Sache angeguckt und als guter Archäologe habe ich dann irgendwann mal mir gedacht, wow, das ist ja wahnsinnig. Das ist ja wie wenn ich als Archäologe als Ersten den Parthenon ausgraben dürfte. Ja, wirklich, absolut großartige Uhr. Ja, und das ist so geblieben. Und als ich dann, der hat das organisiert mit dem Vatikan, und als ich dann dort war, habe ich die Uhr auseinandergenommen, also Stück für Stück und die Teile hingelegt und die Uhr war da und ist immer kleiner geworden und der Berg von den Teilen war da, der ist immer größer geworden für den Menschen. Für mich war das alles systematisch. Aha. Und da hat er Angst gekriegt und ist abgehauen. Und da war ich dann alleine mit der Sache. Deswegen habe ich auch die ganze Sache allein durchgezogen und auch publiziert und gemacht und so. Und damit hatte ich meine erste größere Arbeit erledigt. Mhm.
Faszinierend. Wie gesagt, man liest es am Rande, aber man kann sich nicht wirklich vorstellen. Ja. Was dann noch auf meiner Fragenliste steht, jetzt kommt sie auch wieder neu auf den Markt. Die MIH-Uhr wird irgendwie nochmal reissued irgendwie, ja, für die sie nicht bekommen haben. Was war da Ihr Denkprozess? Wie ist es zu dieser Uhr gekommen, die ja auch nach meiner Wahrnehmung damals was völlig noch nie dagewesen war und in der Form noch heute eigentlich so ist?
Ja gut, also ich habe ja für Ulis Narda gearbeitet und Ulis Narda hat mich auch portiert, also der Rolf Schnieder. Mhm. Der hat mir, sagen wir mal, den Lebensunterhalt garantiert. Und das war damals dann etwa über 18 Jahre schon oder 17, ja. Und da bin ich dann aber Direktor vom Musée International d'Horlogerie geworden. Und ich habe für den Rolf Schnieder damals eben diese Konstruktionen gemacht bis 2000, die da dann auf den Markt gekommen ist, Trilogie und Sonata und weiß nicht, was das alles ist. Glaube ich, der Frick war auch schon dabei und so.
Ja.
Und ich habe aber noch viel mehr entworfen. Also, Und der hatte dann Entwürfe und ich weiß nicht was und Konstruktionen für die nächsten 25, 30 Jahre für Ilis Narda auf Vorrat. Da habe ich mir gedacht, ja gut, jetzt kann ich mal doch unterbrechen, der wird deswegen nicht ärmer, oder? Weil er ja schließlich schon die Sache hat. Und weil ich durfte dann als Direktor vom Musée International d'Horlogerie nicht mehr für die Uhrenindustrie oder für irgendjemand anderen arbeiten.
Man musste unabhängig sein,
ja,
sozusagen.
Ja, genau, richtig.
Kann man ja leider nachvollziehen.
Nur mein Gehirn hat natürlich nicht abgeschaltet und ich habe weiter konstruiert und habe für mich einfach weiter Prototypen gebaut und dabei ist eben so ein Jahreskalender rausgekommen mit diesem geraden Datum.
Genau.
Was für mich ganz wichtig war, dass das alles zusammen ist und nicht irgendwelchen, sondern dass man einfach ich ganz klar ablesen kann. Und relativ gut und groß ablesen kann, was für ein Datum da ist. Ja. Mhm. Da habe ich dann meine Prototypen in Messing und ich weiß nicht was gebaut und dann auch dem...
Gebaut heißt selber, Sie haben da gefeilt und...
Ja sicher, ich meine, ich mache alle meine Prototypen selber. Ich bin ja Uhrmacher.
Okay, ja.
Nein, ich bin ja Uhrmacher. Mhm. Ja, also das ist im Wortsinn.
Ja, genau.
Natürlich. Und da ging es dann darum, weil das ja unter dem Musée International d'Horlogerie entstanden ist, habe ich das auch vorgestellt der Kommission und alles Mögliche und so. Und dann haben die da, weiß nicht was, wollten sie patentieren und machen und tun. Das geht einfach nicht für öffentliche Institutionen und so. Also die sind einfach nicht vom Fleck gekommen und ich habe denen von vornherein gesagt, hören Sie, meine Meinung ist die, das, was ich hier konstruiert habe für eine öffentliche Institution, ist doch für die Öffentlichkeit. Also muss es zur Verfügung gestellt werden. Als Open Source, die Konstruktion. Ja? Dann hat man, also damit niemand das patentieren kann sonst, hat man das veröffentlicht. Punkt. Wurde es publiziert, oder? Und dann irgendwann...
Das heißt auch, die Konstruktionspläne sind öffentlich...
Ja, also die Pläne nicht im Detail, die Konstruktion als System, als Parameter nicht
ja.
Irgendwie, sodass jeder das im Prinzip neu konstruieren kann, aber die Idee selber muss ja dahinter sein, oder? Die Idee, ja. Und das ist dann Open Source gewesen und irgendwann ist der Embassy, also mit dem Beat Weinmann, da hergekommen und hat gesagt, sie möchten gerne diese Uhr machen. Habe ich gesagt, ja, eigentlich kein Problem. Ist ja Open Source, macht doch die Uhr, oder? Ist ja schließlich höchstens für mich ein Ding, wenn ihr das gut findet, dann fühle ich mich geschmeichelt sozusagen.
Aha.
Aber das wollten sie nicht so. Sie wollten das Renommee des Hauses, also des MIH, ausnutzen und haben gesagt, nein, das machen wir nur, wenn es die offizielle Uhr des MIH wird. Und daraus ist ein Mäzenatentum entstanden. Das Embassy hat also die Produktion bezahlt und es hat dann zwei Verkaufspunkte gegeben, das MIH und Embassy. Und an diesen beiden wurden diese Uhr verkauft und die Produktionskosten waren 2.900 Franken ungefähr und die Uhr wurde für 5.000 verkauft, also blieben 2.100. Und die wurden so aufgedrittelt. Wenn das MIH das verkauft hat, dann hat es zwei Drittel bekommen und Embassy ein Drittel. Wenn das Embassy verkauft hat, hat es erst zwei Drittel bekommen und ein Drittel das Ding.
Ja.
Und die Verträge wurden von mir aber so abgefasst, dass es klar war, für was diese Gelder eingesetzt werden müssen. Ja? Weil ich hatte natürlich ein Funktionsbudget da. Aber das hat mir überhaupt keine Ressourcen gelassen, um Basisarbeiten zu machen und um die Substanz zu erhalten, oder? Und deswegen bestimmen diese Verträge, dass damit Restaurierungen und Forschungen und Publikationen bezahlt werden müssen von Stücken, die zur Kollektion gehören. Ja?
Ja.
Und somit hatte ich die Wissenschaft drin, ich hatte die Publikation drin und ich hatte die Restaurierung von den Stücken, also von der Kollektion des Musée International d'Horlogerie reinbekommen.
Mhm.
Und so ist das entstanden. Ja.
Und die Idee dazu kam einfach sozusagen, dass...
Nein, die Idee hat sich natürlich einfach entwickelt. Zuerst mal Open Source bei der Embassy, die wollten aber unseren Namen benutzen, also musste ich irgendwo gucken, wie ja. Das geht nicht einfach so. Weil das ist zwar Open Source, aber es ist nicht Emiasch. Sie wurde nur bei der Publikation, wurde nicht verlangt, aber gebeten darum, dass wenn man diese Konstruktion benutzt, dass man darauf hinweist, dass sie vom Emiasch kommt und zur Verfügung gestellt wird. Ja, die wollten aber offiziell, dass die offizielle Uhr des Emiasch ist und sie die offizielle Uhr des Emiasch verkaufen können. Offensichtlich war das ein Verkaufsargument und dann hat sich eben dieser Deal ergeben.
Sie hatten gerade die Ulysse Nardin erwähnt. Was war spannender, habe ich mich gefragt, ganz als
jemand, muss, der... Man muss zudem auch noch sagen, ja. Also es ist sehr viel Mäzenatentum hinter dieser Emiasch-Uhr.
Okay.
Also erstens mal das Embassy selber. Zweitens, meine Konstruktion habe ich nie verrechnet. Ich habe nie einen roten Rappen dafür gesehen. Drittens, der Rolf Schnieder hat auf die Rechte verzichtet, die er im Prinzip hatte nach 18 Jahren. Ja, das sind sehr viele Mäzenatensachen, die da mussten alle einverstanden sein, dass das dem Emiasch geschenkt wird.
Oder? Okay.
Ja, und das musste dann eben gedealt werden und ist auch schlussendlich so zustande gekommen. Und was war interessanter jetzt? Was meinen Sie, was war interessanter?
Die Arbeit mit Ulysse Nardin oder später Oxen Junior aufmachen? Der Gedanke kam mir jetzt.
Nein, das Problem ist ein anderes. Es geht da gar nicht um Interessanteres. Ich habe natürlich immer konstruiert und ich habe immer irgendwo, weil ich ja nie in Schulen war, die mir irgendetwas eingehämmert habe, habe ich immer alles irgendwie selber erfinden müssen und selber die Problemlösungen finden. Und das hat ganz andere Sachen gegeben, als offiziell gelehrt werden. Oder? Und ich habe für den Rolf Schnieder während dieser Zeit, als ich da in diesen 18 Jahren da für ihn gearbeitet habe, habe ich tonnenweise Konstruktionen gemacht, die aber nicht Ulysse Nardin würdig waren, weil das müsste etwas kompliziert sein, das musste etwas aufwendig sein, da musste man, ja, und ich habe aber auch sehr viel vereinfachtere Konstruktionen gemacht, die der Rolf einfach auf der Seite gelassen hat, weil das ist irgendwo nicht ganz interessant, oder? Und hingegen, ich habe immer gedacht, diese Konstruktionen, für die hatte ich eigentlich, weil sie Vereinfachungen waren, viel mehr Arbeit und Grütze investiert, oder? Und ich habe schon das Interesse gehabt, irgendwann habe ich mir gedacht, eigentlich müsste ich die auch ausführen können. Ja? Und das ging dann nach der Emiasch-Uhr, hatte ich dann festgestellt, dass ich doch etwas mehr Geld brauche, als die Chotfoniers da bezahlen können für die 60%, die ich angestellt bin, um meine Familie zu erhalten. Und da ging es dann darum, mit den 40% vielleicht noch etwas dazu zu verdienen. Ja, und ja, das, und dann habe ich mir also mit der Behörde gesprochen, also mit meinen Vorgesetzten, oder? Und die haben gesagt, ja, das geht, wenn das die eigene Firma ist, dann geht das, aber ich darf nicht für andere Firmen schaffen, aber für mich darf ich schon schaffen, oder? Und daraus wurde dann der hat sich dann irgendwann, wollte ich mit dem Rolf eventuell eher eine Unterfirma gründen, aber das hat ihn auch nicht interessiert. Dann ist Embassy wieder gekommen und die Zusammenarbeit damals hat extrem gut funktioniert und daraus ist dann mit der Zeit entstanden, dass man halt Ochsen Junior gründet und der Rolf für die Sachen, die ihn nicht interessieren, sowieso die Sache einfach weggibt, oder? Und Punkt. Und dann ist das eben, dann konnte ich mit Ochsen Junior sozusagen die vereinfachteren Konstruktionen auf die Reihe bringen, ja.
Was natürlich für die Uhrenwelt super war, weil ganz, ganz viele Fans, so wie ich, fasziniert ja gerade genau das Einfache. Also ich habe mal ein Foto gemacht, wo, da lagen in der Werkstatt diese 13 Teile von meiner Tag und Nacht lagen da auf dem Tisch. Das ist einfach super, super faszinierend. Man kann sich nicht vorstellen, wie man darauf kommt, sozusagen.
Ja gut, ich meine, am meisten habe ich bei der Farnesianischen Uhr gelernt. Mhm. Ja, da musste ich erstens mal die die mathematischen Theorien und Formeln entwickeln, um die überhaupt berechnen zu können. Weil die hat immerhin, hat sie epizyklische Getriebe, die im epizyklischen Getriebe wieder epizyklische Getriebe haben, auf drei Stufen. Oder? Und das ineinander zu rechnen, von in einer einzigen Formel, das gab es nicht. Das musste ich wirklich neu erfinden. Da habe ich ungefähr 3/4 Jahre drum studiert, bis ich diese Formeln hatte. Aber das hat dann eben diese Dissertation gegeben, schlussendlich.
Okay. Ach so, das heißt, die Dissertation war dann über die Uhr. In welchem Fach ist das dann gewesen?
Also ich persönlich habe in theoretischer Physik im Bereich der Philosophie und Geschichte der Naturwissenschaften promoviert. Mhm. Also nicht mit der Farnesianischen Uhr, also nicht mit den 4 Bänden der Farnesianischen Uhr, die wollten etwas Zusätzliches. Und zusätzlich in diesem Ding habe ich im Anhang, habe ich dann diese Theorien, diese mathematischen entwickelt, die mir auch wieder geholfen haben, das zu analysieren. Aber wenn ich den umgekehrten Weg gehe, dann kann ich auch konstruieren damit. Mhm. Ja, eben. Und das hat mir dann viele Möglichkeiten eröffnet, neue Konstruktionen zu finden.
Ja, ja. Ja, also ich bin Elektroingenieur. Ich habe von Mechanik überhaupt nichts und ich kann nicht mal, deshalb war ich vorhin so begeistert, als sie sagten, ich mach die Prototypen alle selbst, ich kriege nicht mal einen Nagel gerade in die Wand. Ja. Mathematik begeistert mich aber. Als Elektroingenieur gerechnet man auch, hat viel mit, oder ich war es mal, ich bin es nicht mehr. Das ist schon so lange her, dass ich es nicht mehr bin. Deshalb fasziniert mich Mathematik und wie dann jemand eine Mathematik hier in 40 Millimeter reinbringt, das ist, was mich persönlich da am meisten fasziniert. Die Mathematik dahinter, das ist einfach, das finde ich sensationell.
Ja, ja. Ja.
Ich habe eine Frage noch, die mir neulich eingefallen ist, da muss ich kurz auf meine Notizen gucken, weil ich was anderes gelesen habe. Und zwar hat der Bernard Arnault, das ist von Louis Vuitton, der Besitzer, der reichste Mensch der Welt, glaube ich, oder drittreichste oder irgend sowas, der hat mal gesagt, bei seinen Produkten macht er keine Marktforschung. Bei seinen komischen Handtaschen und keine Ahnung, was Louis Vuitton alles macht, sondern er möchte selber die Trends setzen. Und das hat mich verrückterweise, obwohl das ein Riesenkonzern ist, an die unabhängige Uhrmacherei erinnert, die sagt, ich möchte jetzt auch nicht das machen, was ich glaube, was vielleicht der Markt gerade braucht, sondern ich habe den Eindruck, und das ist die Frage sozusagen, ob mein Eindruck stimmt, dass sie sagen, was Marktforschung, was vielleicht gerade der Markt will, das ist mir gar nicht so wichtig, ich möchte das machen, was ich für richtig halte und damit entsteht dann was einzigartig ist.
Ja, das ist sicher nicht das Ziel. Wenn ich jetzt am Anfang nochmals zur Lehre zurückgehen möchte, mhm, bei Jürg Spörring, nicht, die ich in Luzern gemacht habe, da bin ich dann irgendwann mal auch wieder zurückgekommen und musste weiterlernen. Ich habe 6 Jahre gelernt, weil ich nicht die offizielle Lehre gemacht habe.
Ja. Okay, mit Unterbrechungen sozusagen.
Ja, und irgendwann in dieser Periode ist er mit einem ewigen Kalender, mit einem flachen ewigen Kalender, Biege oder ich weiß nicht was, gekommen. Und hat mir gesagt, ja, also dieser Kalender, der sei jetzt beim 7. Uhrmacher gelandet und würde immer noch nicht gehen. Ja. Und das hat offensichtlich, hat da niemand genau wirklich rausgekriegt. Also das ist ein ganz normaler, ewiger Kalender gewesen mit Hebeln, also was seit dem 19. Jahrhundert halt üblich war. Das hat nicht funktioniert. Und da aufgrund dieses Kalenders habe ich dann mal mir das genau angeguckt und musste ihn nachkonstruieren. Ja? Und bei dieser Nachkonstruktion habe ich gesehen, dass geometrisch tatsächlich gewisse Sachen nicht funktionieren. Während dieser Zeit habe ich auch festgestellt, als ich diesen Kalender da betätigt habe, dass es ja wirklich etwas saublöd ist, wenn ich einen Tag überrissen habe, dann muss ich sozusagen 4 Jahre nachbügeln, um wieder auf diesen Tag zu kommen. Und genau, das ist Quatsch, weil ich kann diesen einen Tag nicht zurückstellen. Ja? Geht einfach nicht. Und dann kann es noch sein, wenn ich das zurückstellen möchte, dass ich ihn auch noch verwürge. Also dass ich da irgendetwas kaputt mache, ja, drin. Ja. Da gibt es allerdings dann auch solche subtilen Kalender aus der Zeit, die eben dann noch etwas Hebelchen drin haben, die das nicht zulassen, dieses Verwürgen, sondern eben ausweichen oder sowas. Aber man kriegt es doch nicht nach hinten.
Ja, ja, genau, es geht nicht kaputt, aber
Ja. Und bei dieser flachen Uhr habe ich dann auch festgestellt, dass Hebel, natürlich weil sie eine enorme Hebelweite haben teilweise, aber die Achse sehr kurz ist, wenn das so ein enges Ding ist, ja, dass die immer etwas schwanken. Die können aus dem Eingriff kommen und dann funktioniert es eben auch nicht. Es kann also die Geometrie falsch sein, es kann aber auch diese Toleranzen, die es haben muss, um damit das überhaupt leicht geht, können dazu führen, dass der Hebel am Schluss etwas zu weit nach oben oder nach unten ausweichen kann, funktioniert dann auch nicht mehr. Und da habe ich gedacht, nein, das ist doch eine Scheißkonstruktion. aber ich wollte immer einen ewigen Kalender. Mich hat das immer wahnsinnig fasziniert, so eine Uhr, die einfach auf eine bestimmte Ewigkeit halt da das Datum richtig anzeigt. Während dieser Zeit habe ich dann auch bereits an meiner Habilitation gearbeitet, dann mit den verschiedenen Priestermechanikern und auch Philipp Matthäus Hahn. Und in der Anfangszeit, wo die ewigen Kalender auch Thema waren, also auch für Uhrmacher, hat es extrem viele andere Konstruktionen als dann die übliche, die sich durchgesetzt hat, gegeben. Mhm. Unter anderem bei Philipp Matthäus Hahn, nämlich Räder, die in einem Stufengetriebe Zähne hatten, die man rein und rausnehmen konnte. Und wenn die da drin waren, hat es nicht geschalten. Wenn sie raus waren, hat es weitergeschalten. Okay, ja. Das waren also drehende, ewige Kalender. Da habe ich gedacht, ja, das muss es sein, weil alles, was dreht, das kann irgendwie nicht gescheit aus dem Eingriff kommen. Und vor allem, man kann es zurückdrehen.
Ja.
Immer. Ja? Weil es ist ja ein Zahnrad. Mit oder ohne Zahn, oder?
Ja.
Und da habe ich dann angefangen, über Zahnräder mit, ohne Zähne und ich weiß nicht was nachzudenken und habe meine eigenen Kalender entworfen, ja.
Kurt Klaus hat auch mal irgendeinen einfacheren gemacht, habe ich neulich einem Kollegen gesagt bekommen, habe dann ein bisschen gegoogelt. Aha. Ist das was Ähnliches? Oder
Nein.
Der klassische von IWC ist ja ein klassischer mit Hebeln und so.
Ja, absolut. Die Hebel sind einfach anders gestaltet. Nein, echt. Okay. Das ist wirklich der klassische Kalender, wo einfach die Hebel anders gestaltet sind.
Okay.
Ja. Er hat ihn neu konstruiert, aber mit anderen Formen der Hebel, aber das System ist genau dasselbe.
Es basiert auf dem klassischen, nenne ich es jetzt mal. Genau. Ich will nicht sagen alt, das klingt negativ. Den klassischen.
Ja, das klassische.
Und viele Firmen sind ja darauf stolz, dass sie ganz viele Teile haben, die ganz lange brauchen, bis sie zusammengebaut sind. Und
ja, das ist wie bei Diamanten, je mehr Schliff sie haben und genauen Schliff, desto mehr brillieren sie, oder?
Ja, umso teurer kann man es machen, sagen.
Ja, genau.
Und
ja.
Kann man dann zumindest besser vermarkten, absolut. Oder glaubt es besser vermarkten zu können als klassische Firma. Natürlich eine Frage, die habe ich eigentlich für den Schluss, aber ich komme jetzt gerade drauf, weil wir über diese Konstruktionen reden. Gibt es, ohne jetzt natürlich zu viel erfahren zu wollen, aber neugierig bin ich immer, gibt es irgendwas, was wir demnächst noch sehen werden von Ox und Junior jetzt? Also von der Vergangenheit springe ich jetzt in die Gegenwart.
Also es ist so, Sie haben gesehen, dass ich relativ viel nacheinander immer wieder auf die Beine gestellt habe. Was im 2002 rausgekommen ist, das ist eigentlich in den 96, 98 konstruiert worden, oder? Und war sozusagen in der Pipeline. Ja? Und das ist natürlich nach wie vor der Fall.
Ohne jetzt zu sehr bohren zu wollen, ich bin ja damals auf Ox & Junior gekommen, bei der Settima Junior hieß die, glaube ich.
Wie heißt das?
Settima Junior, oder wie hieß die?
Settimana.
Settimana, genau. Ja. Das muss ich nachher rausschneiden, dass ich den Namen nicht
Settimana
mal wusste.
Settimana Junior, ja.
Ich sage ja, das war die Uhr, die mich zu Ox & Junior gebracht hatte und kann sie nicht mal aussprechen. Ich fand da ja, obwohl es... Das kriegt man bei jeder Seiko 5, kriegt man die Tagesanzeige und die Monatsanzeige. Aber diese Tagesanzeige mit den Punkten als Woche, das hat mich schon immer fasziniert. Ich kann gar nicht genau sagen, warum. Das auch weniger technisches Interesse, Die war einfach super, super schön, diese Anzeige. Ja.
Und was wollten Sie fragen, pardon?
die dahinterliegende Frage ist natürlich, kommt sowas vielleicht mal wieder?
Die Settimana?
Ja.
Ich denke schon, die müsste eigentlich wieder aufgelegt werden, denke ich. Ja.
Also ich habe so den Eindruck, ich bin jetzt auch kein Marktforscher, dass das sicherlich so sein könnte, ganz
ja,
genau.
Ja,
dass viele das als tolles, als schönes, als Einstieg, wie auch immer Modell
das kann sein, ja.
Sehen könnten, ja.
Nur damit habe ich nicht mehr viel zu tun, weil ich habe es ja schon fertig konstruiert.
Ja, genau, aber das war natürlich interessant. Wir sehen es mit einer Todzeit, sieht es dann der Kunde sozusagen, zwischen der Entwicklung und dem, was sie heute machen sozusagen. Ja, ja. Und an was arbeiten Sie dann heute?
Also das größere Vorhaben, was ich habe, ist eine Fasnachtsuhr. Sie wissen, was Fasnacht ist?
Ja.
Also Fasnacht ist nicht Fasching.
Ich bin habe lange Jahre in Mainz gewohnt.
Ja, aber das ist Fasching.
Und meine Eltern kommen beide aus Rottweil. Das heißt, die alemannische Fasnacht ist mir ein Begriff.
Ja, nur eben das Problem ist, dass die einzige wirkliche Fasnacht auf der Welt in Luzern geschieht.
Okay.
Ja, kann nicht anders sein. und an dieser Fasnacht, die beginnt am schmutzigen Donnerstag.
Genau.
Um 5 Uhr morgens mit einem irgendwelchen Urknall oder irgend sowas. Ja. Und eigentlich will ich eine Uhr bauen, die exakt um 5 am schmutzigen Donnerstag den Göckel hervorlässt, den Girlikanz oder weiß ich was, mit einem Fähnchen, der schwingt. Punkt. Ausahmen. Sodass man sieht, jetzt beginnt's, oder?
Die also nur einmal im Jahr
was Besonderes macht. Ja gut, die hat vielleicht noch eine Anzeige von einem Zifferblatt oder ich weiß nicht was, aber schlussendlich am 5 Uhr morgens, am schmutzigen Donnerstag, muss der Göckel vor und zeigen, dass jetzt die Fasnacht anfängt. Ja? Ja. Gut, das ist nicht so ganz einfach zu lösen, weil der schmutzige Donnerstag ist der Donnerstag vor Aschermittwoch.
Und der
Aschermittwoch ist abhängig vom Osterkalender. Und der schmutzige Donnerstag kann zudem von Ostern so weit weg sein, das heißt, wenn Ostern sehr früh ist, dann ist es auch noch im Februar, sodass eben auch noch die Kalenderschaltungen dazwischen kommen. Also insgesamt ist das eine Uhr, die im Prinzip 7 Algorithmen mechanisch berechnen muss, die sich aber erst in 5.700.000 Jahren wiederholen. Und das nennt man, also der Osterkalender zu berechnen, ist ja schon schwierig. Und diese Berechnung hieß der Computus. Der Computus ist die Berechnung des Osterkalenders. Ja? Und so einen Computus oder so einen Computer möchte ich noch bauen. Also der passiert gar nichts. Oder? Aber er muss einfach um 5 am schmutzigen Donnerstag muss er die Anzeige liefern.
Das ist... Sie erinnern sich, ich hatte am Anfang mal die Frage, was kommt zuerst, die mathematische Idee oder erst die Anwendung? Hier kommt die Anwendung zuerst und die ist möglichst kompliziert, damit die mathematische Idee auch wirklich eine Herausforderung ist.
Was ja, das ist extrem sogar. Ja.
Wie? 7 Algorithmen haben Sie, glaube ich, gerade gesagt. Oder? Wie viele
7 Algorithmen,
wird man
die ineinander spielen müssen.
Und das ist natürlich auch wirklich was
ja, das wird mich in den nächsten Jahren noch etwas beschäftigen. Das heißt, berechnet ist sie komplett, ist auch durchgerechnet, durchkonstruiert, alles. Ich muss sie einfach jetzt fräsen und bauen.
Also für mich persönlich, ich weiß nicht, wie das die Hörer dann später mal sehen, für mich persönlich hat sich das Ganze hierherfahren und Interview alleine schon gelohnt. Alleine für diese kleine Geschichte. Wenn ich dann noch, wie gesagt, ich selber habe mit Fasnacht jetzt keine persönliche Beziehung, aber meine Eltern kommen aus der deutschen Fasnachtsstadt, so wie dann wahrscheinlich Luzern die Fasnachtsstadt der Schweiz ist, so ist Rottweil die in Deutschland. Und meine Cousins waren immer an Fasnacht ganz aktiv und sind da durch die Kneipen mit dem Federhannes und dem Kostüm und keine Ahnung.
Ja.
Und haben dann dort in den Kneipen irgendwelche lustigen Geschichten erzählt. Von daher habe ich tatsächlich auch noch über meinen Vater mittelbaren Bezug zu dieser Uhr. Gibt es zu meiner Tag und Nacht eine Konstruktionsgeschichte sozusagen oder eine Konstruktionsinformation, außer jetzt, ja, es sind 13 Teile, ich weiß, wie sie funktioniert, aber gibt es da noch irgendeine Besonderheit, irgendeine Geschichte?
Ja, da gibt es natürlich schon eine Geschichte. Ich meine, eine Uhr zu bauen, die Sonnenauf- und Untergang zeigt, das habe ich mir immer schon wieder überlegt, weil das ist ja auch schon gebaut worden in der Renaissance. Also die Renaissance-Uhren, die meisten, die astronomische Anzeigen haben, haben so eine Sonnenauf- und Untergang-Anzeige. Nur hat mir das irgendwie nicht so wahnsinnig gefallen, wie die das machen da mit überlappenden Reifen und so Zeug. Und ich habe noch anderes zu tun gehabt und habe es dann bleiben lassen. Aber irgendwann ist dann die Herausforderung gekommen. Ich hatte eine hervorragende Mitarbeiterin, mit der ich extrem gut zusammengearbeitet habe. Und die hat mir dann irgendwann mal das Bedürfnis gesagt, sie wäre doch eigentlich glücklich, wenn sie doch eine Uhr hätte und das würde ihr völlig reichen, die ihr einfach in der Nacht auch anzeigt, wie viel von der Nacht eigentlich jetzt ungefähr vorbei ist, wie viel hat sie noch zur Verfügung, wie viel hat sie noch vom Tag zur Verfügung, einfach so ungefähr, oder? Und da bin ich dann, die Nacht ist nicht immer gleich lang, also das ist dann doch noch nicht ganz einfach, sowas gleich zu machen, oder? Und deswegen bin ich dann wieder auf diese Tag und Nacht zurückgekommen und für mich war klar, wenn ich eine Sonne mache, die in 24 Stunden rumgeht, dann ist das der Tag. Der ganze Tag, mit Nacht und Tag. Ja. Oder? Und wenn ich jetzt aber noch die Aufteilung dieses Tages hinbringe, dann hat sie genau das, was sie eigentlich möchte. Oder?
Ja, genau.
Und dann habe ich für sie dieses Projekt aufgenommen und habe da die Sache angefangen zu entwickeln. Sie hat auch eine am Arm, aber nur mit Sonne, ohne Mond. So, wie es genau sie möchte. Nur hat mir das nicht ganz gereicht, dann habe ich halt den Mond noch dazu gemacht.
Was ich sensationell finde, als ich sie gesehen habe, ich gehöre ja zu den Leuten, wahrscheinlich wie viele Oxen Junior Kunden, würde ich mal vermuten, die wirklich sparen für ihre Uhr, die jetzt nicht sagen, ach, ich habe sowieso da liegen, sondern ich muss wirklich sparen für die Uhr. Als ich die Uhr gesehen hatte, war mir klar, das muss meine nächste werden, weil sie zwei Dinge macht. Sie verbindet für mich die ganz normale Uhrzeit. Das ist die, wo ich mich an Termine halten muss, wo ich Sitzungen habe, wo ein Zug fährt oder ein Flugzeug geht, mit der eigentlichen Zeit. Der von früher, ich bin jetzt nicht der super Outdoor-Mensch, aber ich habe mit den Kindern auch mal draußen gezeltet. Und dann kam zufälligerweise eine Mondfinsternis. Und die eigentliche Tag, wie es der Bauer früher erlebt hat, der mit der Sonne aufgebrannt ist und mit dem Sonnenuntergang auch wieder untergegangen ist. Das hat mich fasziniert. Ich habe einen Bekannten, der tatsächlich jetzt in Deutschland lebt, der vor einem halben Jahr noch in Kenia gewohnt hat. Den habe ich gefragt, was macht ihr denn abends? Dann hat er gesagt, abends um 7 Uhr geht die Sonne unter. Wir haben kein elektrisches Licht, wir machen nichts, wir schlafen. Und da hatte ich die Uhr schon bestellt, aber noch nicht am Arm. Da habe ich sofort an meine Uhr denken müssen, dass diese Verbindung der Natur, wie sie wirklich ist, mit gleichzeitig der leider, an die wir uns gewöhnen müssen, technisierten Uhr. Aber jetzt habe ich geredet. Aber
ich habe sogar einen Kunde, der hat die Uhr bestellt ohne Zeiger.
Habe ich gesehen. Ich hoffe, ich wiederhole es gerade mal noch, falls es nicht auf dem Band ist. Ein Kunde hat die Uhr ohne Zeiger bestellt. Habe ich gesehen. Im Internet habe sofort gedacht, das mache ich auch. Ich war dann aber nicht mutig genug. Ich brauche dann doch die normale, langweilige Zeit. Ein Kollege hat noch die Frage, die schon ganz philosophisch ist, wie sehen Sie die Zukunft der Uhrmacherei? Also nicht nur bei Uxen Junior, sondern ganz generell. Es gibt ja verschiedene Entwicklungen im Moment. Sie hatten schon vorhin gesagt, ETA schränkt die Werke ein, also es schießen überall Werkehersteller aus dem Boden, Oris macht jetzt eigene Werke, das ist eine Entwicklung, das ist aber letztlich, das sind nur die Basismotoren. Es gibt wahnsinnig viele ganz verrückte Uhren, die Millionen kosten, die aber auch gekauft werden anscheinend. Also ich war neulich bei Jacob & Co. auf der Webseite, da gibt es 40, 50 Uhren auf der Website zum Auswählen, die alle eine Million kosten. Dafür gibt es anscheinend irgendwelche Kunden. Und dazwischen, in diesem riesigen Spektrum, Was ist Ihre Erwartung, wie sich das in den nächsten 10, 20 Jahren als Markt entwickelt?
Oder als da habe ich keine Ahnung. Mhm. Aber sicher ist eines, nach der Quarzkrise, wo die Schweizer Uhrmacherei noch mit eigentlich mechanischen Uhren die Ganggenauigkeit verbessern wollte und dann vom Quarz überholt worden ist, mhm. sodass die mechanische Uhr eigentlich obsolet wurde, ja. im Prinzip, oder? Hat sie sich insofern erholt, als auf offensichtlich eine Mechanik etwas Faszinierendes ist, offensichtlich. Also etwas mehr faszinierend als Quarz. Mhm. So wie ich Elektrizität nicht begreife, sondern irgendwelche Räder, die drehen, habe ich Räder, die drehen einfach lieber, als dass ich jetzt Elektriker würde oder sowas, nicht?
Das ist ja, wenn man es begreifen,
ja, was passiert da, wenn der Strom geht? Man hat ja. plötzlich Energie, aber irgendwie, man kann es natürlich physikalisch erklären, aber vorstellen kann man sich die Sache trotzdem nicht. Ja. zurecht, oder genau. wie das zustande kommt. Und eben das Handgreifliche, dass man mit dem Handgreiflichen versteht, was abläuft, das kann man in der Uhr schon, ob es das eine große Uhr ist, also irgendeine Pendule oder eben eine kleine Uhr, die dann, bei der man dann auch die Werke eventuell noch geöffnet hat und sieht, dann das erfreut. Ich meine, erstens mal passiert was und es ist etwas unterhaltend und zweitens ist es einfach auch faszinierend, dass so etwas überhaupt läuft. Also, mhm. Und man kann es gern haben wie ein Schmuckstück. Und, die Uhr hat sich da zum Schmuckstück gewandelt.
Ja.
Und sie hat sich eigentlich in einem positiven Sinn ins Schmuckstück gewandelt bis einige Jahre nach 2000. Und dann wurde es dann langweilig, weil die Leute auf keine gescheiten Ideen mehr gekommen sind. Und unterdessen ist es etwas langweilig geworden in dieser Branche. Schmuckstück ist sie aber trotzdem und wird deswegen nicht zugrunde gehen, weil schon der Neandertaler Schmuck getragen hat. Mhm. Etwas Unnötiges.
Ja, Luxus. Richtig, absolut.
Ja? Ja? Und offensichtlich ist das ein Bedürfnis des Menschen, wie Brot essen, also existenzielles Bedürfnis, wie Brot essen, dass er sich auszeichnen kann gegenüber jemand anderen, oder das ist ein sozialer Effekt. Diese Sprache, die man damit hat, und man spricht ja mit solchen Sachen, oder, die ist eben die Grundlage, damit man überhaupt überleben kann gegenseitig, damit man sich der eine den anderen anerkennt und miteinander überhaupt umgehen kann. Und deswegen denke ich, weil die Uhr in diesem Bereich eben arbeitet und ein Kommunikationsmittel ist und zugleich eben auch Schmuck ist und gefallen kann, wird sie, also jetzt die mechanische, ja. die elektronischen, die muss man ja wegwerfen nach einer gewissen Zeit. Die mechanischen haben eine längere Halbwertszeit, bis sie dann nicht mehr gehen. Deswegen dürfte die schon noch überleben. Natürlich mit Auf und Ab, man sieht es jetzt, es geht wieder mal runter, weil sobald man etwas am Luxus anfängt zu sparen, gibt es auch Leute, die daran sparen, Uhren zu kaufen. Also das ist klar, dann gibt es weniger Umsatz. Aber zugrunde gehen wie damals in der Quarzkrise, das wird sie sicher nicht mehr.
Das ist ein interessanter Aspekt, der nicht nur der Schmuckaspekt, sondern auch der Kommunikationsaspekt.
Absolut, ja.
Das ist dann wieder mehr das Business, in dem ich mich heimisch fühle, Kommunikation. Mhm. Und das ist tatsächlich so. Man Gruppenzugehörigkeit, man unterscheidet sich. Und damit meine ich nicht die
ja, aber das ist existenziell Pose. Wichtig, weil genau. das gibt einem das Lebensgefühl im Prinzip, oder?
Ja, ja.
Und
ja,
dazu gehört die Uhr, oder?
Ich sehe das ganz genauso. Viele, die sich nicht damit beschäftigen, denken dann als erstes an die Rolex Submariner, die der Türsteher in Frankfurt trägt, um zu sagen, ich hab einen Haufen Geld gemacht. Aber das ist ja nur ein ganz, ganz, ganz kleiner Teilaspekt. Der Hauptaspekt ist ja tatsächlich auch soziale Gruppengehörigkeit. Das gebe ich offen zu. Ich habe auch eine Oxen Junior am Arm, weil ich, ja, ich will nicht sagen, vielleicht zeigen will, aber weil ich kommunizieren will, dass mich sowas beschäftigt, dass ich sowas spannend finde, dass ich vielleicht auch sowas verstehe. Vielleicht will ich auch angeben, dass ich schlau genug bin, sozusagen den Grundsatz zu verstehen. Die Details verstehe ich in 100 Jahren nicht. Aber den Grundsatz zu verstehen, das ist ein ganz interessanter Aspekt, der Kommunikationsaspekt.
Ja.
Ja? Deshalb sage ich auch immer nicht Schmuck, sondern ich sage, wenn ich meiner Frau sie justifieren muss, die Uhr, sage ich, das ist Kunst. So wie andere Leute sich ein Modigliani an die Wand hängen für eine Million, so kaufe ich mir halt eine Uhr. Und die hängt nicht im klimatisierten Raum, sondern die kann ich jeden Tag auf die Arbeit anziehen. Das ist überhaupt kein Problem.
Genau.
Ja. Für mich ist das Kunst, ganz klar. Haben Sie auch andere Uhren? Sammeln Sie auch sonst Uhren? Also außer den eigenen?
Ich habe einfach meine Prototypen teilweise noch.
Ja, aber das sind die eigenen auch.
Ja, ich meine, das haben Sie sonst aber eigentlich trage ich nur den letzten Prototyp oder die liebste Uhr oder also die eine. Oder sonst die neueren Prototypen, die ich eben ausprobieren muss und so. Ich trage eigentlich nur eigene Uhren. Ja.
Okay.
Aha. Wobei, es ist so, ich habe einige Uhren habe ich gekauft auf dem Markt, aber nicht mit dem Interesse zu sammeln, sondern mit dem Interesse, sie zu studieren. Was haben die für Lösungen drin?
Ja,
oder?
Ja.
Weil es hat eine Zeit lang, so in den 50er, 40er Jahren, haben sie Kalender gebaut, die etwas strange daherkommen, und da wollte ich aber wissen, was ist dahinter und so. Die habe ich mir dann gekauft. Ja.
Was war das
und
zum Beispiel?
Die sind aber teilweise noch bei mir. Ja.
Mhm. Okay.
Also so Studienobjekte. Das hat dann natürlich dazu geführt, dass doch einige Uhren vorhanden sind, aber es ist keine konsequente Sammlung, sondern es ist eine Sammlung von interessanten Sachen, die mich interessiert haben und dann eben auch ihren Zweck.
Genau, aber jetzt nicht, genau, halt keine Uhr, die man anzieht, ja, um in die Oper zu gehen. Da kaufe ich mir eine Golduhr für die Oper, sondern die haben sie gekauft, weil sie verstehen wollten, weil sie auseinandergenommen haben.
Ja, genau.
Und was sie dort gefunden haben, ist dann letztlich mittelbar in den heutigen Uhren.
Ja, genau.
Ja.
Genau.
Beziehungsweise in den Uhren, die dann, wie wir vorhin gelernt haben, in N Jahren Todzeit dann irgendwann auf den Markt kommen.
Ja, vielleicht.
Ja, hoffentlich.
Ja, mal gucken. Ja,
ja, weil ich nehme wahr, dass ganz viele Leute in letzter Zeit sich mit dem Thema Oxen Junior beschäftigen.
Aha, okay.
Also ich sitze jetzt hier, weil ich für Fifth Wrist das Interview mache. Aber dadurch bin ich etwas näher in diese Community reingetaucht. Und da gibt es ganz, ganz viele Leute, die sich nicht nur damit beschäftigen, sondern die sich diese Uhren auch zulegen.
Gut.
Und die natürlich jetzt auch ganz gespannt auf meine warten. Ja. Vielleicht die letzte Frage, die der Kollege gestellt hat, wenn wir nicht noch an andere Themen abdriften. Schwierige Frage. Also deshalb, wie soll Ihr Vermächtnis aussehen? Gibt es irgendwas, was Sie sozusagen hinterlassen wollen irgendwann mal? Oder ist es sowieso schon da?
Es ist ja alles bekannt, was ich gemacht habe. Mhm. Entweder ist es patentiert, die Patente kann man nachgucken und kann daraus auch wieder lernen, andere, wenn sie finden, ich hätte gute Lösungen gefunden und das könnte man als Steinbruch benutzen, kann man die wieder weiterverwenden in einer anderen Form. Wenn andere Leute sich irgendwie sehen, dass ich Nützliches gemacht habe, dann ist das okay, ja, dann finde ich das gut. Und der Rest ist ja sowieso Open Source, den kann man einfach bauen.
Open Source, weil es nicht
patentiert ist. Ja, also was nicht patentiert ist, steht zur Verfügung.
Mhm. Ja? Auch ein Ansatz, den ich so noch nie gehört habe, ja, von in dieser Branche, ja, oder auch in den allermeisten Branchen nicht. Die meisten sagen, das ist mein Ding, ich will alles für mich behalten. Closed Job, ja?
Nein, das ist überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich meine, es ist doch eine Ehre, wenn ein anderer findet, dass man etwas gut gemacht hat, das kann ich auch besser machen. Mhm. Und dann entwickelt er das weiter und zu besseren Sachen. Ja?
Ja,
dann habe
ja.
ich eine Anregung gegeben, dass wirklich gute Sachen zustande kommen.
Spannend. Dann doch noch eine letzte Frage, weil Sie vorhin gesagt hatten, das war jetzt mehr für mich, weil ich die Zeitlinie aus Interesse halber vervollständigen will. Promoviert haben Sie in Physik und Philosophie?
Theoretischer Physik, also in Geschichte und Philosophie der Naturwissenschaft.
Genau, okay. Und habilitiert in?
Habilitiert habe ich an der ETH.
Okay,
an der Abteilung 12, das ist die Kulturabteilung gewesen, also die Bildungsabteilung für die ETH. Und in diesem Bereich habe ich in der Geschichte, aber ich habe eine Venia-Legende bekommen für vorindustrielle Technikarchäologie. Also als Spezialist für Technikgeschichte und Physikgeschichte bis ins 19. Jahrhundert.
Wahnsinn. Ja, und das hat auch den Uhrenbau letztlich mit beeinflusst. Haben wir jetzt
ja, also das hat einfach, was ich halt schon gemacht habe, da an Studien und so, hat das abgedeckt. Ja.
Mhm. Habe ich noch eine Frage vergessen, Marc?
Also ich vielleicht von der kommerziellen Seite zu sagen, dass doch jetzt dieses Jahr zwei Produkte neu lanciert werden und neu vorgestellt werden. Ich stehe dann zu verkaufen nächstes Jahr. Das wäre doch die Settimana, man kann sich da freuen. Die kommt in einer limitierten Version mit ganz modernen Farben eigentlich, die eigentlich deine Schwiegertochter ausgewählt hat, also die Beispiel nur in der Familie, als Kommunikationsdesignerin, und die hat das dann diese Farbkombination
zu. Da bin ich auch super gespannt. Meine Frau ist Architektin und hat immer was mit Farben am Hut und hat auch hier beim Design meiner Uhr mitgeholfen. Weil ich da nicht gut bin.
Also die kommt und dann kommt eben noch wieder ein ewiger Kalender, aber basierend auf dem UN320er. Die nennen wir dann die Calendario Centi Anni, also CCA kurz. Nico, könntest du noch ein paar Worte darüber verlieren?
Ja, gut. Ich meine, ich habe fasziniert haben mich immer die Kalender, ja, weil die eben relativ schwierig sind, wirklich die Konstruktionslösungen zu finden. Vor allem, wenn Sie mit etwas weniger Teile arbeiten möchten. Das sieht dann zwar etwas einfacher aus und weniger Teile, aber im Grunde genommen ist es extrem viel komplexer,
klar,
weil einzelne Teile dann verschiedene Aufgaben gleichzeitig erfüllen müssen. Ja? Also das nennt man dann, Multitasking
sozusagen, ja,
von einem Teil. Ja. Das gibt es natürlich beim Menschen nicht, der kann nicht multitasken, aber Teile können multitasken, indem dass sie zwei Arbeiten auf einmal erfüllen, wenn man sie richtig konstruiert.
Okay. Ja.
Aber dann ist das nur noch ein Teil anstatt fünf oder sechs,
ja,
die vorher diese Aufgabe erfüllt haben. Das sieht zwar einfacher aus und so, aber die Arbeit dahinter, um auf diese Konstruktionslösungen zu kommen, ist wirklich enorm viel, viel mehr, weil man muss sehr viel Sackgassen wieder zurück und wenn ich das hin und her und so. Auf jeden Fall, die Komplexität liegt in der Konstruktion selber, ja, und nicht in der Menge der Teile.
Klar.
Ja.
Ja.
Und habe ich eigentlich Kalender in allen Möglichkeiten entwickelt. Also es ist die Datumsuhr, die einfach das Datum anzeigt, wo man dann alle Monate mal, die mit 30 enden, halt nachstellen,
klar,
muss. Ja. Dann kann man ja auch diese Monate könnte man korrigieren. Dann gibt es eben die Jahresuhr, die innerhalb eines Jahres den Kalender richtig, ja, anzeigt. Dann kommt der ewige Kalender, der eben auch noch den 28. und 29. korrigiert. Und der dauert 100 Jahre, deswegen Calendario Cent'anni. Das ist der 100-jährige Kalender.
Okay.
Ja, weil nach 100 Jahren muss man ihn dann endlich mal korrigieren.
Aber die beiden ewigen Kalender, also der existierende und der neue, die unterscheiden sich?
In der Anzeige nicht, weil die korrigieren einfach die Bissextiljahre und den Februar.
Genau, ja.
Ja, bis zum Jahre 2100, wo sie dann nochmal,
genau,
nachgestellt werden.
Aber wie unterscheiden sich die beiden Kalender dann?
Ja, die welche?
Der jetzt kommt und der...
Ah, die Konstruktion ist dieselbe eigentlich.
Okay.
Der ewige Kalender auf dem 118er und der ewige Kalender, genau, auf dem 320er ist eigentlich konstruktiv dasselbe.
Okay.
Ja. Vielleicht ist das Design ein bisschen neuer, es ist, ja, ein bisschen sportlich, sagen wir so.
Okay, ja.
Und dann habe ich natürlich entsprechend, dem habe ich auch den gregorianischen Kalender entwickelt. Aber der kommt nicht auf den Markt, das habe ich nur für mich gemacht. Dann habe ich eben diese Fasnachtsuhr, das ist dann der ganz große Computus, nicht? Habe ich entwickelt, und ich habe auch für mich persönlich habe ich eine Vierjahresuhr gemacht, die Februare zwar mit dem 28. korrigiert, aber alle vier Jahre den 29. korrigieren muss. Also von Hand.
Ja. Okay,
das ist dann der Vierjahreskalender.
Mischung aus Jahreskalender.
Aber der existiert soweit nicht.
Okay. Fände ich jetzt wiederum ganz interessant, aber gut. Ich bin da sicherlich nicht der Markt. Der ewige Kalender, der wird natürlich dann spannend. Der zweite, der jetzt kommt, ganz keine Frage. Gehäusetechnisch, aber auch ähnlich? Oder?
Ja, gehäusetechnisch ist es 320er Gehäuse.
Genau, wie Sie vorhin gesagt hatten. Da schließt sich dann wieder der
also
Kreis.
Also dasselbe wie die Tag und Nacht.
Wie dann, genau, sozusagen mein Gehäuse.
Also vom Stil, von den kleinen Stilmerkmalen.
Genau, richtig, ja. Die ich zum Teil auch wirklich jetzt erst am Arm den Unterschied gesehen habe. Das war mir vorher gar nicht klar. Und als ich es dann am Arm hatte, habe ich gesehen, dass die Hörner einen Hauch anders sind als bei meiner Mondphasenuhr. Und das ist ja auch wirklich ja, das Tolle dran, dass sie sehr, sehr ähnlich sind. Sie folgen alle derselben Designphilosophie, unterscheiden sich aber im Detail. Wie wir jetzt gelernt haben, die Details werden sozusagen durch die Werke beeinflusst, sozusagen. Ja. Wir haben jetzt eine Stunde gebraucht. Ich finde, das ist genau richtig.
Ja.
Wenn ihr nicht noch was habt, was ihr sagen
wollt.
Okay. Super, dann drücke ich Stopp. Und danke fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, folgt dem Podcast und hinterlasst gerne eine Bewertung. Wenn ihr es noch nicht getan habt, geht auf fifthwrist.com und schreibt eure eigene Uhrenreview. Das macht Spaß und hilft allen anderen aus der Uhren-Community. Wer mag, kann auch gerne Teil unserer Slack-Group werden. Schreibt uns einfach eine E-Mail an contact@fifthwrist.com. Ansonsten folgt Fifth Wrist auf Instagram und natürlich denjenigen, die zu dieser Folge beigetragen haben und die in den Podcast-Notizen dieser Folge aufgelistet sind. Mein Name ist Klaus, also known as Tapir-FFM. Time is gone, the song is over, thought I had something more to say. Tschüss, vielen Dank und bleibt gesund.